Wir steigen nochmal ein mit unserem Text, den hatten wir schon, ja, bestimmt die letzten zwei Wochen, aus Johannes 5. Da würde ich gerne mit euch nochmal anknüpfen dran. Ich lese es erst nochmal vor, es geht ja hier um den Lebens- und Arbeitsstil Jesu. Und das heißt in diesen Versen, Jesus sprach, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Jesus, das haben wir gesehen, hat seinen Blick auf seinen Vater gerichtet. Und seine Frage ist immer gewesen, was hat der Vater vor? Fühlt sich fast wie bei Starlight Express hier. So mit Rollstuhlfahrern zwischen. Und Jesus hat dabei sehr, sehr treffsicher erkannt, auch was der Vater wollte. Das war etwas, was ihn sehr effektiv gemacht hat. In seinem Leben, in seiner Arbeit, in dem, wie er Dinge angegangen ist. Und wir haben darüber nachgedacht, warum ist das auch für uns wichtig, was ist von Gott her dran für uns? Und wir wollen heute noch einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, wie sieht man das denn? Wie erkennt man das denn für sich oder als Gemeinde, was Gott mit einem, was Gott mit uns vorhat? Wie werden wir Leute mit einer Vision, möchte ich fast sagen. Und damit meine ich nicht irgendwie so ein mystisch, dass wir mystische Bilder oder irgendwie uns nur in Luftschlössern bewegen, sondern im Sinne einer Gewissheit, die Gott einem ins Herz schenkt, das ist jetzt dran. In diese Richtung wollen wir gehen. Wir wollen uns fragen, wie können wir ahnen, was Gottes nächster Schritt ist, um ihm darin zur Verfügung zu stehen. Und wir wollen mit etwas ganz Banalem anfangen. Wir haben in unserem Text gelesen, Jesus sagt einerseits, ich sehe, was der Vater tut. Und auf der anderen Seite, der Vater zeigt mir, was er tut. Sehen und zeigen gehört zusammen. Man kann von einem anderen nur dann was sehen, wenn er einem etwas zeigt. Wenn er sich zu erkennen gibt. Und so ist es zuallererst einmal also Gottes Verantwortung, dass er uns zeigt, was er mit uns vorhat, dass er einen Plan für uns hat. Es ist zunächst einmal seine Sache, dass er ja aktiv werden muss, dass er ein Stückchen etwas von sich geben muss, zeigen muss und uns mitteilen muss, sodass wir es erkennen können. Versteht ihr, so dieser erste Punkt ist jetzt, oder einfach nur dieser erste Gedanke, Gottes Willen erkennen, das darf keine Geheimwissenschaft sein. So nur für diejenigen, die auf der Bibelschule waren. Oder nur für diejenigen, die ansonsten irgendwie ja, gut und tief nachdenken können. Oder die sonst irgendwie privilegiert sind. Wenn Gott mit unser aller Leben etwas vorhat, dann muss er uns das auch so mitteilen, dass jeder einfache Gläubige das verstehen kann. Auch wenn er vielleicht noch zum Beispiel ganz jung im Glauben ist, noch gar nicht viel Erfahrung hat, aber auch dann muss er ja erkennen können und mitbekommen können, was Gott von ihm will. Und so möchte ich behaupten am Anfang, dass es im Grunde genommen sogar sehr einfach ist, zu erkennen, was Gott uns zeigt. Und dass eigentlich die Frage gar nicht so sehr ist, wie erkennen wir Gottes Willen, sondern vielmehr, unter welchen Voraussetzungen sind wir Kandidaten, dass uns Gott etwas zeigt? Was sind die Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, damit Gott uns seinen Willen, sein Vorhaben zeigt? Und ich denke, dass hier ein ganz wesentlicher Schlüssel liegt, dass wir zunächst einmal begreifen, Gott will das ja. Er will sich ja mitteilen, er will uns das ja zeigen. Das ist keine Geheimwissenschaft. Wir müssen uns fragen, was fehlt auf unserer Seite? Wo ist bei uns vielleicht etwas noch nicht ganz so, dass wir etwas wirklich aufnehmen können, mitbekommen können, sehen können von ihm? Und wir wollen zwei Dinge betrachten heute Morgen, die wichtig sind, damit wir zu Menschen werden, die Gott in seine Pläne mit hineinnimmt. Das erste ist eben das, was ich eben schon gesagt habe, dass wir anfangen, visionär zu denken. Ich glaube, dass wir lernen müssen, visionär zu denken. Und ich meine damit Folgendes. Wir sollten uns angewöhnen, in den verschiedensten Situationen unseres Lebens uns zu fragen, Was könnte Gott aus dieser Situation machen? Das wäre eine völlig andere Herangehensweise, als die wir und die ich auch oftmals in unserem Alltag haben, die ich auch habe oft, dass wir fragen, was könnte Gott mit dieser Situation anfangen? Was, wie ist seine Sicht darauf? Wisst ihr, wir sind ja oft immer so ganz gebannt und geblendet von so negativen Umständen, in die wir hineinkommen. Wir sind unfähig, dann in positiver Weise zu reagieren. Wir stehen so vor schlimmen Situationen und uns überwältigt die Not, der wir da begegnen. Das nimmt uns völlig in Beschlag. Wir sind ganz bei uns. Ach du liebe Zeit, jetzt ist aber alles kaputt. Also jetzt geht ja gar nichts mehr weiter. Wie wichtig ist es, dass wir lernen, Gottes Perspektive einzunehmen, zu berücksichtigen, dass wir es lernen, Dinge aus seinem Blickwinkel zu sehen. Wir dürfen nicht die Situation über uns regieren lassen, sondern wir müssen es lernen, diese Frage da aktiv entgegenzusetzen. Was kann mein Gott jetzt aus dieser Situation anfangen? Und das verändert alles. Das kann eine gesamte Sicht verändern. Da befindet sich der Prophet Elisa einmal in einer sehr misslichen Lage. Der König von Aram hat gegen Israel mobil gemacht und hat in der Nacht die Stadt Dothan umstellen lassen. Und Elisa war da drin mit seinem Diener und es ging darum, eben Elisa gefangen zu setzen. Und der Diener von Elisa, der kriegt angesichts der Streitmacht, die sich da versammelt hat um die Stadt, ziemlich schnell kalte Füße und denkt so, das letzte Stündlein hat jetzt geschlagen, so jetzt sind sie dran. Und wir lesen im 2. Könige 6, als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen und Pferden und Streitwagen. Und jetzt steht da, oh weh, mein Herr, was sollen wir tun, rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Im Gegensatz zu seinem Diener hatte Elisa hier einen Blick für Gottes Wirklichkeit und er bittet Gott, seinem verzagten Diener zu zeigen, zu offenbaren, dass der sich doch eigentlich gar nicht fürchten braucht. Dass die wahren Machtverhältnisse ganz anders aussehen, als das hier auf den ersten Blick der Fall ist. Einfach deshalb, weil der lebendige Gott mit ihnen ist. Wie wichtig wäre das für uns, oder? Dass wir in so für uns unüberwindbar scheinenden Schwierigkeiten nicht einfach nur selber ständig auf die Situation und auf die Schwierigkeit starren, so wie das Kaninchen auf die Schlange. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, wie hypnotisiert. So, nicht links, nichts rechts. Wir gucken nur auf diese Sache und es überwältigt uns. Und wir sprechen nur noch mit dem Diener von Elisa. Oh weh, mein Herr. Was sollen wir nun tun? Ja, sind wir wieder bei uns selber. Ne? Was kann ich denn jetzt noch tun? Was kann ich denn jetzt machen? Sondern, dass wir vielmehr Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet für seine Wirklichkeit, für seine Möglichkeiten, für seine Macht. Und dass wir uns fragen, was kann unser Gott aus dieser Situation noch machen? Wir sehen genau das Gleiche auch bei Jesus. Als Jesus einmal einer Menschenmenge gegenüberstand, da heißt es in Matthäus 9, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Wisst ihr, das waren kaputte Leute, die Jesus hier gesehen hat. Eine Masse von kaputten Leuten, rein äußerlich vielleicht nicht, die waren vielleicht sogar ganz gut angezogen, keine Ahnung. Aber er wusste ganz genau, wie es in ihnen und in ihren Herzen aussah. Und wir können Jesus so schön sehen, wie Jesus reagiert. Er sagt nicht zu seinen Jüngern, ach du liebe Zeit, das schaffen wir ja nie. Wie sollen wir aus denen denn mal so die Urgemeinde machen? Wo soll ich denn hier anfangen? Schwierigkeiten über Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Hier sind ja nur Leute, die mit Problemen ankommen. Wie sollen wir mit denen denn Gemeinde bauen? Die wollen ohnehin nichts von mir wissen. Jesus resignierte hier auch nicht, dass er sagt, es hat doch keinen Zweck, so viel Not, ach komm, da kommt man sowieso nicht gegen an, sondern Jesus fragt sich in dieser Situation, was könnte geschehen, wenn wir hier mal den Blickwinkel des Vaters einnehmen, wenn wir mal durch Gottes Augen anschauen, welche steht, welche vor uns ist. Und dann sah er mit einmal ganz optimistisch ein riesiges Erntefeld und sagt, die eigentliche Bitte muss doch heißen, Vater, schick Arbeiter hinein. Schick Leute hinein, dass diese Menschen dich erkennen, dass diese Menschen etwas von dir begreifen. Weil Jesus wusste, mein Vater hat diese Leute lieb und er hat ja was vor mit ihnen. Und er sagt zu seinen Jüngern, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter hineinschickt. Denn es ist ein Riesenpotenzial, vor dem wir stehen. Es ist nicht nur einfach alles eine Menge von kaputten Leuten. Das ist ein Riesenpotenzial. Durch Gottes Augen ist das ein Riesenpotenzial. Der Mensch sieht immer nur das, was vor Augen ist, aber Gott blickt viel tiefer und viel weiter. Und Jesus hat sich diesen göttlichen Blickwinkel ja förmlich angezogen, dieses Gespür für Gottes Möglichkeiten, dass er sich nicht hineinsaugen ließ, so in diese menschliche Sicht, so hier geht ja gar nichts mehr und alle nur doof und ich bin der Einzige, der noch irgendwie was macht und was will oder so. Sondern er dachte nicht von den Problemen her, er dachte von Gottes Möglichkeiten her. Wäre das nicht genau wichtig, dass du, also wir als Gemeinde natürlich auch, aber du für dich in deinem Alltag dir diesen Blickwinkel aneignest und immer wieder neu das lernst, dir diesen Blickwinkel Gottes anzueignen, dass man wieder einen weiteren Horizont bekommt als das, was man selber beurteilen kann und übersehen kann. Dass wir uns selber ganz bewusst dazu anhalten, in den alltäglichen Situationen, nicht nur so mit menschlichen Augen und mit dem gesunden Menschenverstand das zu beurteilen, ja, da ist das möglich und das und vielleicht auch noch das. Und dann ist aber wirklich Schluss. Sondern, dass wir uns dazu anhalten, uns selber zu fragen, was könnte mein Gott aus dieser Situation machen? Ich will einfach das ganz kurz anwenden. Vielleicht läuft es bei dir im Moment finanziell gut. Könnte ja auch mal passieren. Keine Ahnung. Und du freust dich und dankst deinem Gott dafür. Mensch, ich bin in einer guten Phase, in einer guten Zeit. Und es ist gut, wenn du das tust und Gott auch hinter all dem Segen siehst. Aber vielleicht wäre es eben auch dran, dass du ihn fragst, Herr, was siehst du hier noch für Möglichkeiten? Hat das einen Grund, warum du mich in diesem Bereich meines Lebens im Moment sehr segnest? Warum du mich hier in der Hand hältst, warum du mich hier weiterbringst? Hast du mehr für mich vor, als ich mir im Moment vorstellen kann, so dass sich das auf dem Bankkonto irgendwie einfach nur stapelt oder so? Möchtest du mit mir hier in einen neuen Bereich vorstoßen? Oder die andere Seite ist der Fall. Vielleicht gibt es im Moment eine Not bei dir in deinem Leben oder im Leben von Menschen, die du kennst, die dir sehr nahe geht. Und dein Hirn arbeitet auf Hochtouren. Was kann man dagegen machen? Wie kann man da Abhilfe schaffen? Wie können wir von außen da reingehen? Und das ist auch alles richtig und gut, mit deinem Verstand daran zu arbeiten und den einzuschalten. Aber vielleicht wäre es trotzdem erstmal dran, dass du auch hier nach Gottes Perspektive suchst und dass du deinen Herrn fragst, Herr, was siehst du für Möglichkeiten in dieser für mich völlig verfahrenen Situation? Gibt es vielleicht einen Grund, warum auch ich hier an dieser Stelle mal so völlig ausgenockt bin, dass ich gar kein Land mehr sehe? Willst du mich, willst du mein Leben vielleicht in eine andere Richtung mal lenken? Ich will nicht einfach nur mit noch wieder mehr Betriebsamkeit versuchen, das in die Reihe zu bringen und dann bin ich wieder da, wo ich vielleicht vorher war, sondern ich will meine Augen auf dich richten. Und ich möchte dich fragen, Herr, was hast du vor? Gibt es hier etwas, wo es in eine andere Richtung gehen soll? Ich will es lernen, deine Perspektive einzunehmen. Und wisst ihr, das bringt uns jetzt noch zum zweiten Punkt. Und das ist einfach der Punkt, dass wir nach dem visionären Denken, und ich habe es eben schon so ein Stückchen angesprochen, auch lernen müssen, visionär zu beten. Und auch das können wir am Beispiel Jesu sehr gut erkennen. Jesus hat vor seiner Kreuzigung sehr intensiv gebetet. Und das sind zwei Gebete, die uns so aus seiner ganz schwierigen persönlichen Situationen überliefert sind. Das eine ist das, was wir gut kennen, als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, Vater, gib mir Kraft, stärke mich, wenn es nach mir geht, wende den Kelch ab, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber wenn nicht, es soll dein Wille geschehen. Und wir lesen, dass Jesus sich durchgerungen hat und dass ein Engel kam und ihn stärkte. Das ist das, was wir gut kennen. Nur wisst ihr, das ist nicht alles, was Jesus an diesem Tag gebetet hat. In dieser Situation, wo er eine riesige Last trug, betet er auch noch in Johannes 17, ich bete nicht nur für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Sehen wir, in dieser seiner persönlich schwersten Stunde hat Jesus trotzdem noch für die Weltmission gebetet, für die Ausbreitung des Reiches Gottes, für dich und für mich persönlich. Ich bitte für diejenigen, die durch das Wort meiner Jünger zum Glauben kommen werden. Diese zwei Gebete Jesu an diesem einen Abend, die zeigen, Gebet hat immer diese zwei Seiten. Einerseits die Reaktion auf Nöte. Und das ist richtig, dass wir unsere Anliegen zu Gott bringen, dass wir ihm sagen, wo es uns drückt und Hilfe von ihm erbitten. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, das ist nur die eine Seite von Gebet. Und es ist wichtig eben, dass wir nicht nur so beten, sondern dass wir es lernen, darüber hinaus auch offensiv zu beten. Dass wir es lernen, in all unseren persönlichen, menschlichen Nöten Gottes Sache nicht aus dem Blick zu verlieren. Dass wir hier noch einen Schritt weiter gehen. Wisst ihr, ich habe mal einen jungen Mann gekannt, der hat einerseits einen enormen Glauben gehabt. Und er hat auch wirklich viel mit Jesus erlebt in seinem Alltag, muss man sagen. Der hat immer so für seine Probleme gebetet. Eines Morgens musste er zu einem wichtigen Vorstellungsgespräch, aber er hatte jetzt gerade da verschlafen. Und dann betet er, oh Herr, schenk, dass ich noch den Zug bekomme. Und der Zug hatte doch tatsächlich 10 Minuten Verspätung. Und er hat ihn noch gekriegt und er ist gerade noch pünktlich zu diesem Vorstellungsgespräch gekommen. Ja, wunderbar, gleich irgendwo eine Gebetserhörung und das nächste Mal erzählt. Dann hatte er auch ein anderes Mal zu einem Termin, ist er wieder zu spät losgefahren und er betet, Herr, schenk doch, dass ich vor der Tür einen Parkplatz bekomme. Und tatsächlich, der Herr schenkt ihm vor der Tür einen Parkplatz. Und er hat auf diese Art und Weise doch tatsächlich wirklich ganz praktisch Dinge mit Gott erlebt. Und das ist auch gut. Und gerade wenn es man so erzählt, so ist ja auch ein Stückchen, ja, schön, das mal so zu hören, wenn so einer ganz praktisch Gott erlebt. Wir dürfen mit unseren großen und kleinen Nöten zu Gott kommen. Nur wisst ihr, es war trotzdem im Leben dieses jungen Mannes doch einiges durcheinander. Er hat im Grunde genommen immer nur hektisch seinen Problemen hinterhergebetet. Dinge, die er zum großen Teil oft selbst verursacht hat. Was einfach auch so durch ein bisschen Disziplin und durch ein bisschen an dieser Stelle mal nachdenken, sein Leben anders strukturieren, auch hätte in die Reihe kommen können. Das waren für ihn immer so die Dinge, so deswegen brauche ich Gott. Ja, dass er mir an dieser Stelle dann mal wieder weiterhilft und mir aus der Patsche hilft und mich mal hochzieht. Alles gut, aber er ist nie darüber hinausgekommen. Das, was Gott eigentlich wollte mit ihm, das, was er vorhatte mit seinem Leben, dazu ist er nie gekommen. So weit ging es dann oftmals gar nicht. Und obwohl er ein außergewöhnlich begabter junger Mensch war, ist so, das kann man immer schlecht beurteilen von außen, aber so nach meinem Dafürhalten ist einfach nicht viel Effektives wirklich aus seinem Leben für Gottes Reich herausgekommen. Er ist immer so in dieser Ebene stecken geblieben. Ich möchte einfach, dass wir uns an dieser Stelle ehrlich fragen, wie hören sich unsere Gebete an? Sind wir auch dabei stehen geblieben, immer nur für unsere Nöte zu beten? Immer nur für das, so was wir gerade so übersehen können? Genau den nächsten Schritt, nicht wahr? Herr, hilf mir, dass das Geld reicht. Hilf mir, dass mein Auto über den TÜV kommt und dass ich gesund bleibe. Und oh ja, jetzt will ich gerade mal losfahren, dass ich bewahrt bleibe. Und versteht mich nicht falsch, das dürfen wir alles auch beten. Unser Gott ist ein Gott für den Alltag, ganz sicher. Aber wie arm bleibt unser Christsein, wenn wir an dieser Stelle stehen bleiben und niemals so in diese Dimension vordringen, wo wir fragen, und Herr, darüber hinaus jetzt mal, wenn mein Auto durch den TÜV ist, was hast du eigentlich mit mir vor? Ich habe nur ein paar Jährchen und ein paar Jahrzehnte. Ich habe noch einiges, was ich dir geben kann und doch eigentlich geben will. Was hast du mit mir vor? Nächste Woche, im nächsten Jahr, im nächsten Lebensabschnitt. Was soll aus meinem Leben werden? Was ist das, wo du mich herausforderst? Welche Schritte ich gehen soll? Wo ich vielleicht einfach mal Konsequenz zeigen soll? Wo ich dranbleiben soll, etwas festhalten soll? Wisst ihr, nur wenn wir lernen, auch diesen Bereich visionär zu beten, auch das so ein Stück in unser Leben zu integrieren, nur dann werden wir, glaube ich, wirklich effektiv zu einem Werkzeug in Gottes Hand. Das ist das, was wir bei Jesus einfach sehen, als unser Vorbild, was wir bei ihm erkennen können. Nur dann werden wir die Dimension erreichen, die über den Alltag, über den Horizont meines Alltags hinausgeht. Ich möchte schließen mit einem letzten kurzen Gedanken. Es ist der dritte Punkt, der schließlich einfach nur heißt: Gehe den Schritt, den Gott dir zeigt. Es war einmal ein junger Christ auf einer Konferenz und das Thema der Tagung war, dass Gott zu uns spricht, und es gab tolle Vorträge darüber, nur dieser junge Mann hatte das Gefühl, ich erlebe das überhaupt nicht. Da gibt es viele Theorien drüber, aber ich erlebe das gar nicht. Aber in einer dieser Vorträge hatte der Redner einen guten Tipp und er sagte: Weißt du, wenn du das Gefühl hast, dass Gott nicht zu dir redet, vielleicht ist dein Problem, dass er schon lange geredet hat, dass er dir schon einige Dinge gezeigt hat, die du einfach noch nicht umgesetzt hast. Und dieser Gedanke wurde ihm wichtig und er hat in einer Pause dann einfach einen Spaziergang gemacht und kam zurück mit einer ganzen Liste von Dingen, die Gott ihm eigentlich schon gesagt hatte, aber wo er die Sache noch nicht angegangen war. Wisst ihr, wir lesen im Alten Testament diese bekannte Geschichte von Samuel. Als er das erste Mal Gottes Reden hörte, dann musste er erst mal rausfinden, was war denn das jetzt? War das vielleicht Gottes Stimme? Aber dann, als es für ihn klar war, hat Gott ihm eine Botschaft gegeben, die alles andere als angenehm war. Er musste seinem Chef nämlich mitteilen, was ganz unangenehm ist, dass seine Söhne das Problem sind. Und am nächsten Tag druckste er also rum und traute sich nicht, so richtig, er war noch ein Teenager, ne? Und Eli, sein Vorgesetzter, so ein altgedienter, ein grauer Herr. Aber Eli fordert ihn heraus: Was hat Gott dir denn jetzt gesagt? Und Samuel hat sich sein Herz gefasst und war gehorsam und hat das ausgerichtet und hat gesagt: Eli, wegen deiner ruchlosen Söhne, so steht es da im Lutherdeutsch, wird Gottes Gericht über dein Haus ergehen. Und das war doch bestimmt nicht leicht für den Teenie Samuel, für diesen kleinen Jungen, der da jetzt das sagen musste. Aber er hat diese unbequeme Botschaft ausgerichtet und danach hat Samuel das noch oft erlebt, dass Gott zu ihm sprach. Gott gab ihm das Amt des Propheten und alle haben erkannt, jawohl, der Samuel, der redet nicht nur so einfach daher, was ihm gerade in den Kopf kommt. Gott redet durch ihn. Was meint ihr, wann hätte Gott wohl das zweite Mal zu Samuel geredet, wenn Samuel das erste Wort nicht ausgerichtet hätte? Ich glaube, Samuel hätte lange warten können. Warum hätte Gott weiter zu ihm reden sollen, wenn er doch nicht das spricht, was Gott ihm aufs Herz legt? Und so möchte ich diese Predigt heute mit diesem Gedanken abschließen und das auch so an euch weitergeben. Seid mal ehrlich mit euch selber und frag du dich einfach für dich: Gibt es etwas, was Gott dir schon lange gezeigt hat und was dran wäre in deinem geistlichen Leben, was du aber bisher noch nicht befolgt hast? Ein Schritt, den du noch nicht gegangen bist. Weißt du, du kannst noch 3 weitere Predigten über das Erkennen von Gottes Willen hören und die sind alle theologisch richtig und argumentativ alles super begründet. Wenn du in diesem Punkt nicht gehorsam bist und konsequent mal einen Schritt gehst, den Gott dir zeigt, dann wird dich das nicht wirklich weiterbringen. Und deswegen möchte ich dich jetzt einfach auffordern, fass mal den Mut wie Samuel an dieser Stelle mal ganz konsequent, auch wenn das im ersten Moment vielleicht unangenehm ist, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, du wirst erleben, wie du dann lernst, Gottes Stimme besser zu hören und wie Gott anfängt, neue Horizonte aufzutun. um dir einen weiteren Blick zu geben für das, was mit ihm in deinem Leben möglich ist. Das wär's doch wert, oder? Ich möchte euch jetzt einfach so eine Zeit der Stille geben. 2-3 Minuten, wo ihr für euch selber einfach mit Gott ins Gespräch gehen könnt, miteinander einfach mit ihm reden könnt und Dinge mit ihm klar machen könnt.